Ja, wir haben heute eine vollgepackte Sendung für euch hier beim ABS-Magazin und haben sehr viel vor. Denn einerseits werde ich berichten von einer Veranstaltung, die ich mitgeschnitten habe im Kotz vor 2 Wochen zum selbstorganisierten Protest von Flüchtlingen im Asylbewerberlager in Blankenburg. Davon werden wir was hören.
Blankenburg, wo ist das?
Das ist bei Oldenburg in Niedersachsen.
Bei Oldenburg in Niedersachsen. Das ist eine Burg neben der anderen. Du möchtest gerne, dass ich den Stick jetzt hier vorbereite, in Ordnung. Und Andrea, was hast du für heute mitgebracht? Du hast ja auch was vorbereitet.
Genau, ich will ein bisschen weg von Deutschland sozusagen und den Fokus auf einem anderen Ort der Welt, nämlich Ecuador, weil wir ein telefonisches Interview mit dem Botschafter aus Ecuador, Jorge Jurado, vorbereitet haben. Es ist ein telefonisches Interview und genau, es geht um das Rechtsstreit zwischen Chevron und Ecuador, also um Umweltverschmutzung. Mhm.
Chevron, der internationale Öl Multi
genau,
petrochemische
das
Konzern.
Dritte größte Konzern.
Gut, und was habe ich mitgebracht? Achso, ja, ich wollte mich nochmal mit einer aktuellen Sache beschäftigen. Es geht ja jetzt im September hier in Hessen und im Land, bundesweit zur Wahlurne. Da versuchen also insbesondere die Parteien, die älteren Wähler zur Urne zu bringen, oder wie war das? Nein, zur Wahlurne, Entschuldigung. Und da wollte ich noch ein paar Informationen dazu weitergeben, die normalerweise so nicht in der Öffentlichkeit immer wieder präsent sind. Ja.
Also wir haben viel vor.
Gut.
Dann packen wir es an.
Packen wir es an. Aber erst nochmal 2-3 Takte Musik, bis wir die Kulissen hier soweit umgebaut haben und dann geht's los.
Wir haben ja in der letzten Zeit auch häufiger über verschiedene Flüchtlingsproteste berichtet und nicht nur beim ABS-Magazin habt ihr davon gehört, sondern eben auch in ganz vielen anderen Medien wurde davon berichtet, dass es Hungerstreiks gab. Es gab einen Protestmarsch letztes Jahr nach Berlin von Flüchtlingen, von Würzburg aus ging der. Außerdem eben verschiedene Protestcamps in München, zum Beispiel eines der Protestcamps, die besonders Aufmerksamkeit gefunden haben, eben auch verbunden mit einem Hungerstreik. Und das sind alles Proteste, wo sich Flüchtlinge, die in Deutschland leben und hier gerne Asyl hätten oder hier gerne bleiben und arbeiten und leben möchten, sich selber organisieren und selber auch ihren Protest hervorbringen und aktiv werden. Ein Fanal für diese neue Protestform oder für diese neue Aktivität, diese neue Bewegung, diese Flüchtlingsbewegung, war der Protest in Blankenburg bei Oldenburg in einem Asylbewerberheim. Ich glaube Ende 2011 wurde das geschlossen und davon haben zwei Leute, die da gewohnt haben, Olivier und Marie-José, bei einer Veranstaltung im Kotz, im Kommunikationszentrum an der Uni Frankfurt vor 2 Wochen berichtet, was sie da gemacht haben. Und ich habe mal mitgehört, worüber sie da gesprochen haben und wie sie es geschafft haben, schließlich das Asylbewerberheim schließlich dann zu schließen nach diesen ganzen Protesten. Marie-José war von 2004 bis 2008 in dem Lager und Olivier dann schließlich von 2010. Und wir hören jetzt zuerst Marie-José mit dem ersten Teil der Protestchronologie von Blankenburg.
Also um es zu beschreiben, Blankenburg ist für mich wie so ein Gefängnis, weil in Blankenburg ist man 7 Kilometer weg von Oldenburg. Man kriegt den Alltag vorgeschrieben, man kriegt vorgeschrieben, was man da machen kann, wann man zu Hause sein muss, wann man Besuch bekommen kann. Und für mich ist Blankenburg entsprechend auch ein Gefängnis. Also von 2004 bis 2008, wenn ich mein zehnjähriges Leben in Blankenburg war. Also als ich in Blankenburg angekommen bin, waren es noch mehr als 1000 Bewohner von dem Asylheim in Blankenburg. Also du hast überhaupt keinen Einfluss, wenn du dort ankommst, mit wem du ins Zimmer kommst, mit wem du zugeteilt wirst. Du hast keine, also wenn du Französisch sprichst, kann es dir passieren, dass du mit jemandem, der Englisch spricht, zusammen in ein Zimmer zugeteilt wirst. Man hat dann nicht die Möglichkeit, irgendwie das zu beeinflussen. Man muss irgendwie damit klarkommen, mit den Leuten nicht kommunizieren zu können. Das Einzige, was feststeht bei der Zuteilung, ist, dass nach Geschlechtern eingeteilt wird. Also Frauen mit Frauen und Männer mit Männern.
Also, quatre personnes, mais ils ne mélangent pas le sexe.
Also um zu essen bekommt man einen Ausweis und auf dem kann man sich dann jeden Tag einfach bei jedem Essen einen Stempel abholen. dann wird da dokumentiert, was man gegessen hat. Man kann sich nicht aussuchen, das Essen ist unglaublich schlecht gewesen. Also es ist wie Essen für Tiere oder für ganz arme Menschen oder richtig schlecht. Und es ist jeden Tag ein anderes Essen, man hat da überhaupt keinen Einfluss drauf. Vorhin erzählte sie auch, Nachschlag gab es quasi nur, wenn es was übrig war. Ansonsten hatte man einfach Pech gehabt, nachdem man die erste Ration hatte. Und ohne Ausweis gab es auch kein Essen. Und weil man in Blankenburg halt eben nicht frei ist und auch keine Intimsphäre hat und so weiter, das hat sie sehr motiviert, dann irgendwie auch sich dagegen zur Wehr zu setzen und die Möglichkeit zu nutzen, in Demonstrationen das zu machen. Mir als Frau ging es in Blankenburg so, aber ich war erstmal krank und wenn man da ankommt und krank ist, dann ist es eigentlich egal, welche Krankheit man bekommt, eigentlich pauschal erstmal Paracetamol und muss dann damit irgendwie zurechtkommen.
Et en tant que femme, j'étais malade, alors le problème du ventre des femmes, et j'ai demandé d'aller chez le gynécologue, et moi, on m'a précisé que je dois aller voir un gynécologue homme. Et j'ai dit non.
Und ich als Frau hatte halt auch Bauchschmerzen und wollte dann zum Gynäkologen gehen, wollte aber nicht zu einem Mann, aber mir wurde dann gesagt, es gibt nur den Mann und da musst du jetzt hingehen und da musst du jetzt einfach durch. Ja, also Blankenburg war eine wirklich harte Zeit für mich und wenn ich davon erzähle, dann kommen auch die Tränen und es wird wirklich schwer davon zu erzählen, dass ich dann auch zusammenreißen.
Ja. Et à partir de là, nous avons eu les Azuliens. Avant, quand tu veux au moins te dire, tu veux faire des démonstrations ou bien te plaindre parce que tu as peur. On te dit toujours, tu dois retourner chez toi.
Also in dem Leben dort bekommt man die ganze Zeit Angst vermittelt und hat immer Angst, irgendwas zu sagen oder einzufordern. Und eigentlich dank Studenten und Leuten aus dem Umfeld von Oldenburg, die da vorbeigekommen sind und die auch erstmal nur mit den Leuten rumspaziert sind und geguckt haben, haben uns dann auch getraut, mehr zu machen, auch zu demonstrieren und mal Stimmung drauf zu machen, überhaupt erst uns zu fordern. Das ist was.
Au moins se balader, ça ferait qu'on était un peu soulagé. La première démonstration, puisque moi j'oublie beaucoup, je ne me rappelle pas des dates, mais c'est jusqu'à la fin de 2004. Nous avons fait des démonstrations aussi avec les Allemands, puisque nous-mêmes on ne peut pas tenir devant. C'était pour que on puisse au moins mettre la différence entre
Also Ende 2004 gab es eine der ersten Demonstrationen, in der ging es dann erstmal um die Belegung der Zimmer, dass man sich zumindest aussuchen kann, dass man mit gleichsprachigen Leuten in die Zimmer gehen kann, damit man sich wenigstens unterhalten kann. In der Folge gab es auch Demonstrationen gegen das schlechte Essen und dafür, dass man Geld ausgezahlt bekommt, statt einfach nur Essen zu bekommen, dass man selber irgendwie sich Essen zubereiten kann und selbst entscheiden kann, was man möchte. Und zu der Zeit gab es dann 19 Euro alle zwei Wochen.
Et c'est ça, je dois vivre jusqu'à la fin du film. Oui. C'est avec les 19 euros, vous connaissez, nous les femmes, nous avons besoin de
tout. Was kannst du mit 19 Euro schon machen? Also, wir Frauen zum Beispiel, wir brauchen immer irgendwas, irgendwelche Produkte. Und mit 19 Euro kannst du aber eigentlich nicht wirklich viel was anfangen. Also, kaum eine Chance, was damit irgendwie einzukaufen. Also wir haben vor allem versucht, den Alltag in Demonstrationen zu thematisieren und im Alltag von dem Asylheim was zu verändern. Und dafür haben wir auch in Braunschweig oder Hannover Demonstrationen machen wollen. Aber wegen der Residenzpflicht konnten wir anfänglich da auch nicht einfach hingehen, um die Demonstrationen durchzuführen, sondern mussten eigentlich in Oldenburg bleiben. Und dank der Hilfe von Studenten und der Antifa-Gruppe von Alhambra, die in Oldenburg ist, ist uns dann auch gelungen, da irgendwie durchzusetzen, dass wir Demonstrationen machen können und die besuchen können. Also das große Ziel war, Blankenburg schließen zu lassen, aber eben auch einfach mal an diesem Alltag in der Innenstadt teilnehmen zu können, die Leute aus Deutschland kennenlernen zu können, mit Leuten Deutsch lernen zu können, integriert zu werden, die Gesellschaft irgendwie daran teilhaben zu können und deswegen auch das Ziel, dass man später nicht mehr in Blankenburg leben muss, sondern eben in Oldenburg auch leben darf. Und zuletzt ist es jetzt auch gelungen, Blankenburg schließen zu lassen, dass die Leute irgendwie transferiert werden nach Oldenburg, in Oldenburg leben können, dort unterkommen und das, was dann erstmal noch stand, dass sie Essensgutscheine bekamen, ist auch aufgelöst worden, dass man jetzt Geld ausgezahlt bekommt, dass man sich selber Essen kaufen kann, selbst entscheiden kann.
Okay, moi je suis arrivé fin 2010.
Ja, ihr habt gehört, da hat Marie-José aus dem Asylbewerberlager, ehemaligen Asylbewerberlager in Blankenburg von ihrer Zeit dort von 2004 bis 2008 erzählt und von den Aktionen, die sie da auch gemacht haben, die schließlich dann dazu geführt haben, dass das Lager auch geschlossen worden ist.
Ja, also auch die Situation, die da beschrieben wurde, ist ja exemplarisch, nicht nur für Blankenburg, sondern für die meisten Asylbewerberheime, die es hier in Deutschland gibt.
Genau, und in die Richtung ging dann auch später nach der Veranstaltung die Diskussion. Es gibt in Oberursel, also etwa 10 Minuten entfernt von Frankfurt, eben auch so ein Asylbewerberlager, wo es auch Kontakte gibt oder wo Leute sind, die sich vielleicht auch freuen würden, wenn man die einfach mal besucht. Also wenn ihr Lust dazu habt, vielleicht mal in Kontakt zu treten mit Menschen, die in so einer Situation sind und da vielleicht auch einfach ein bisschen Kontakt brauchen oder sich darüber freuen, wäre das so ein Ort, wo man sich auch mal engagieren könnte.
Ja, denn dieses Asylbewerberheim in Oberursel, das soll eigentlich schon seit etlichen Jahren geschlossen sein. Das ist eine schmucke Containersiedlung übereinander gestapelt. Mhm. Es gibt keine abschließbaren Duschräume, Waschräume. Männer und Frauen müssen sich das teilen. Da entstehen etliche Probleme immer wieder daraus. Die Probleme mit der Gesundheitsversorgung sind auch ähnlich, die angesprochen wurden. Also, dass irgendjemand zugewiesen wird. Und normalerweise Bürger dieses Landes haben eigentlich die freie Arztwahl. Und wenn eine Frau sagt, sie möchte von einer Frau untersucht werden und behandelt werden, muss das normalerweise eigentlich auch berücksichtigt werden. Und ja, und du hast jetzt von der Veranstaltung im Kotz noch einen zweiten Beitrag mitgebracht. Das ist Olivier.
Genau, und der Olivier, der ist eben später in dieses Asylbewerberlager gekommen und erzählt uns von der zweiten Phase dieses Protestes, wo eben mehr Demonstrationen veranstaltet worden sind, dann eben auch die Besetzung des Rathauses stattgefunden hat und es dann eben bis dahin ging, dass man einen Hungerstreik durchgeführt hat. Und das haben uns dann eben in der Diskussion später die Aktivistin von damals verraten. Schätzen Sie halt schon so ein, dass das auch mit ein Auslöser dafür war, dass es jetzt eben zu so einer häufigen und harten Protestform in den letzten Monaten geworden ist, der Hungerstreik.
Ok, moi je suis arrivé fin 2010. Oui. Quand moi je suis arrivé, la révolution était déjà engagée.
Ich bin Ende 2010 in Oldenburg angekommen und als ich ankam, waren Proteste, die Revolution schon im Gange. Also sehr schnell habe ich mir dann Freunde dort gemacht und habe auch da
mitgemacht.
Das heißt, zu dem Zeitpunkt konnten wir schon Demonstrationen machen und auch an dem teilnehmen.
Mais quelquefois c'était beaucoup de stress pour nous du fait des démonstrations parce que après la démonstration il y a des lettres.
Also für uns war das aber immer noch sehr sehr viel Stress, weil manchmal hat man nach den Demonstrationen einfach Briefe bekommen. Also da hat man Briefe bekommen mit Drohungen, mit Ankündigungen, mit Repressionen als Reaktion auf die Teilnahme an Demonstrationen.
Et donc la vie là à Blankenburg c'était vraiment très 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 compliqué.
Also da war das Leben in Blankenburg sehr sehr kompliziert. Also es gab ein System, das habe ich vor Ort nicht verstanden, das habe ich erst später verstanden. Es gab viele Leute, die da gearbeitet haben, es waren Polizisten, aber für mich nicht erkennlich als Polizisten, sondern Leute, die in Zivil dort gearbeitet haben. Also ich glaube, dass die Leute da auch dafür ausgebildet wurden, da über Repressionen die Leute ein bisschen verrückt zu machen, unter Druck zu setzen. Und die dort hatten alle Papiere, die wussten, wann wen abzuschieben und wussten immer Bescheid, was man da machen kann, hatten den kompletten Überblick über die Leute.
Ce qui a fait la force aujourd'hui que, par exemple, moi je suis là où les autres sont là, c'est les étudiants de Black MB.
Also es sind die Studenten aus Oldenburg, die uns unterstützt haben und zum Beispiel in der Sache mit der Nahrung haben wir dann entschieden, einen Hungerstreik aufzumachen mit deren Unterstützung.
On a fait une grève, on a dit qu'on ne va plus manger à la cantine.
Wir haben gesagt, wir werden nicht mehr in der Kantine essen und dass sie doch selber ihren Fraß essen sollten. Also als sie gesehen haben, dass wir uns organisieren, dass wir uns zur Wehr setzen, sind die Leute, die das Ganze hauptsächlich organisiert haben, sind transferiert worden in ein anderes
Asylcamp.
Es war eine Form der Repression, um zu verhindern, dass wir eine Bewegung da entwickeln. Aber da haben sie einen großen Fehler begangen an der Stelle.
Mais la lutte a continué jusqu'à aujourd'hui.
Und der Kampf ging weiter bis heute. Also geht auch immer noch.
Donc, voilà, on a fait.
Also, wir haben dann eine Demo gemacht, die gesagt hat, wir wollen hier nicht mehr leben, mit Leuten aus Hamburg, aus Bremen, die alle nach Oldenburg dafür gekommen sind.
Die Bremen, die Studenten de Oldenburg. Oui, malgré la pression que les gens nous mettaient, on a fait ça. Et donc, arrivé à certain moment, il y avait le ministre de l'Intérieur qui était, le ministre de l'Intérieur de l'île des Assassins qui était là.
Also, irgendwann war dann auch der Innenminister aus Niedersachsen in Oldenburg. Und da haben wir eine Demo improvisiert, die auch nicht angemeldet war, sind dann dahin und es waren so viele Leute, dass dieser Minister sich auch ein bisschen beruhigt gefühlt hat und auch ein bisschen überrascht war davon, dass er so eine riesengroße Demo auf ihn gewartet hat. Also 6 Monate später ist dann auch wirklich Blankenburg geschlossen worden. Und dann stand halt die Frage drauf, was passiert mit den Asylanten oder Asylbeantragenden dort, die, wohin werden die transferiert, wie geht es weiter mit denen? Ja, und das hat für uns so ein bisschen ein paar Türen geöffnet. Zum Beispiel konnte jemand, der in Oldenburg lebte und einen kannte, einen Mietvertrag ausstellen, den er dann abgeben konnte, dass er dort lebt und dann sozusagen die Möglichkeit gab, selbst zu bestimmen, wo er lebt, darüber, dass wenn man Leute kannte. Also bei ihm gab es zum Beispiel eine ältere Dame, die einen Mietvertrag gemacht hat. Und das war eher pro forma. In Wirklichkeit habe ich woanders übernachtet. Und Ende jeden Monats hat die Stadt dieser Frau das Geld überwiesen für die Miete. Und sie hat es ihm dann ausgehändigt. Und so gab es eine kleine Entwicklung, dass man auch so Spielchen machen konnte und das Geld
bekommt.
Das war aber was, was sozusagen den Aktiven, die wirklich viel demonstriert haben oder mich Kontakte knüpfen konnten, vorbehalten blieb, weil Leute ohne Kontakte da nicht drankamen. Und von so 400, die am Schluss noch in Blankenburg waren, ist es ungefähr 80 bis 90 Personen gelungen, überhaupt nach Oldenburg auf die Art zu kommen und unabhängig zu leben sozusagen. Also die Leute dachten auch, wenn wir jetzt nach Oldenburg kommen, dann ist der Kampf endlich vorbei, dann geht's endlich. Aber es war halt eben nicht vorbei, sondern gab es eben immer noch Essensgutscheine statt Barauszahlungen. Und es ging einfach auch noch mal weiter, dass man sich das mal zur Wehr setzen musste. Also dann haben wir auch darauf nochmal organisiert und da gab es eine Versammlung mit dem Bürgermeister von Oldenburg, die wir dann sabotiert haben. Da sind wir mit ganz vielen Leuten hingegangen, um dort zu demonstrieren und haben dann dort einfach erwirkt, dass wir da reden durften und unsere Situation schildern durften. Und haben dann auch erklärt, dass das mit den Gutscheinen überhaupt keinen Sinn macht für uns, weil wenn man zum Beispiel 20 Uhr abends ist, man ist krank und man will zur Apotheke sich Medikamente kaufen, dann kann man den Gutschein halt nicht gegen Medikamente eintauschen. Und dann kann man sich da nicht mehr Hilfe holen. Und entsprechend haben wir da das Gutscheinsystem kritisiert. Und dann haben wir das Rathaus besetzt. Und nach einer Weile wurden die Gutscheine dann auch zurückgenommen. Und seitdem gibt es keine Essensgutscheine mehr,
sondern es gibt Auszahlungen.
Und jetzt gibt es Bargeld. Also das war halt das Leben in Blankenburg und jetzt will auch nochmal den Studenten in Frankfurt sagen, den Leuten in Frankfurt sagen, dass es halt wirklich aus seiner Sicht dank der Leute dort war, dass ihm gelungen ist, überhaupt das alles durchzustehen, weil ihm zwischendurch wirklich so der Grund zum Leben gefehlt hat und es war wirklich dank der Leute, dass er das alles geschafft hat und jetzt hier sitzen kann.
C'est grâce au soutien que j'ai reçu, sinon j'avais déjà presque perdu la raison de vivre. J'étais déjà comme un fou là qui savait pas ce qu'il faisait. C'est que ceux qui peuvent le faire, ceux qui ont la volonté de le faire, oui, qui vraiment être réfugié, c'est pas une malédiction, mais il faut que les gens, il faudrait que les gens comprennent que ils sont.
Also ich ermutige euch auch hier nochmal euch aktiv zu machen und mit den Leuten zu unterstützen, weil ihr habt hier wirklich eine Möglichkeit, was zu tun. Flüchtling zu sein ist jetzt nicht einfach was Verfluchtes, sondern da kann man auch was machen und da kann man auch wirklich anpacken und was dann ändern, wenn man es geht, wenn man dran bleibt.
Ja, Flüchtling zu sein, das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch noch an ganz vielen anderen Orten. Täglich kommen Flüchtlinge an den Grenzen Europas an, zum Beispiel wieder auf Sizilien. Gestern Leute aus Ägypten sind da unterwegs nach Europa, um sich in Sicherheit zu bringen.
Letzte Woche ging es ja durch die Presse, dass ein Flüchtlingsboot von einem Tankschiff aufgenommen wurde und die wollten Flüchtlinge in Malta absetzen und die maltesische Regierung hat das ja abgelehnt und hat sich strikt geweigert, hat mit Kriegsschiffen die Zufahrt in den Hafen blockiert, dass der Kapitän nicht einfahren konnte und die Leute wurden dann von Italien aufgenommen. Nachdem Italien jetzt auch eine andere Regierung hat, ist die Flüchtlingspolitik in Italien ja auch nicht mehr so restriktiv. Also das zeigt, wie brisant das Problem ist. Die Krisenherde werden immer mehr anstelle weniger. Die Menschen müssen um Leib und Leben fürchten. Und es hat jetzt auch in Griechenland, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Itta, in der Nacht von Samstag auf Sonntag Auseinandersetzungen gegeben. In Griechenland ist man auf die Idee gekommen, das Asylverfahren zu verlängern.
Von 12 auf 18 Monate.
Ein halbes Jahr. Und wir haben ja auch schon ein paar Mal über die Situation in Griechenland berichtet und hatten auch Gäste dazu da. In Griechenland ist das Asylverfahren und auch die Unterbringung der Leute eine ganz andere wie hier bei uns. Also da ist das noch eine Ecke härter durch die wirtschaftliche Situation und die gesellschaftliche Situation momentan geschuldet.
Und dieses Gefängnis, um das es da ging, wo dieser Aufstand war am Samstag in Nacht, das ist überbelegt mit der doppelten Anzahl an Insassen, die da eigentlich sonst drin
sind. Was überhaupt ein Unding ist, dass man also jemanden, der nach Europa kommt und um Asyl bittet, in ein Gefängnis sperrt. Menschen, die Schutz eigentlich brauchen, die Hilfe brauchen, seelisch, moralisch, gesundheitlich, dass man die einfach behandelt wie Schwerverbrecher.
Ja, zu diesem Thema könnte man jetzt noch ganz viel erzählen und wir tun das ja auch immer wieder, weil wir wollen mal bei der internationalen Perspektive bleiben, aus Frankfurt einen Blick in die große, weite Welt werfen und gleich haben wir das Interview mit dem ecuadorianischen Botschafter hier eingeplant.
Ja, und solange das jetzt noch in Vorbereitung ist, gönnen wir euch und uns eine kleine Atempause.
Bis gleich.
Ja, da sind wir immer noch aus Studio 1 Radio X, heute am 14.08.2013, ABS Magazin.
Und wir warten noch darauf, dass der Botschafter Zeit für uns hat, aber
ja,
einige Minuten handeln.
Arbeitet die Andrea gerade dran, aber wie das ja so ist, man bereitet ja eine Sendung vor und man hat die unterschiedlichsten Themen, die man nicht unbedingt gleich favorisiert, aber die man trotzdem bringen kann. Und da haben wir eine Telefax-Nachricht vom Bundeskriminalamt. Und das dürfte die interessierten Bürger sicherlich begeistern, denn es gibt einen Tag der offenen Tür im Bundeskriminalamt Wiesbaden am 14.09.2013, also in genau einem Monat. Und zu diesem nicht alltäglichen Ereignis lädt das BKA Bürgerinnen und Bürger ein, und nämlich zum Tag der offenen Tür. Und dort will sich das Bundeskriminalamt seinen Gästen vorstellen, auf welch vielseitige Weise sie für die Sicherheit in Deutschland sorgen und arbeiten. Und der Ort der Veranstaltung ist das BKA selbst, also das Bundeskriminalamt in der Teerstraße 11.
Aber das ist noch nicht das Lustige, worauf du eigentlich kommen möchtest.
Ja, da soll es also darum gehen, die Besucher erwartet erst einmal die Vorstellung der Aufgaben und Informationsstände mit vielen Utensilien zum Anfassen und Ausprobieren, sowie umfangreiche, auch historische Ausstellungen. Ist die Frage, ob man da vielleicht auch ein privates Überwachungsprogramm bekommt, dass man dann also seine Nachbarn oder seine Lieben aussperren kann. Dann gibt es ein actionreiches Show-Act, wie die Antiterror-Einheit GSG 9 arbeitet. Dann sieht man eine Reiterstaffel. Ich frage mich, was das alles mit dem Bundeskriminalamt zu tun hat. Dann gibt es noch ein Fahrtraining für die Hundestaffel. Ach nee, da ist ein Komma. Also ein Fahrtraining.
Bevor du alles aufzählst.
Aber das Beste, ja, das, man
du
muss
hast
das,
eigentlich überlesen, worum es uns ging in der Redaktion. Nämlich, dass es der actionreiche Show-Act der Antiterror-Einheit GSG 9.
Ja.
das war.
Das war das, ja, das war der Highlight. Ich durfte in auf dem Hessentag, auf dem diesjährigen in Kassel, das können wir vielleicht auch irgendwann nochmal in einer Sendung verwursten, den Chef, den Präsidenten der mobilen Überwachungs- und Kontrolleinheit der Polizei bzw. der Bundespolizei interviewen. Und das Interessante daran ist, diese mobile Überwachungs- und Kontrolleinheit ist diejenige Einheit gewesen, die hier am 1. Mai den Kessel auf den Bahnschienen betreut hat, um es mal so auszudrücken, und die wohl auch dafür verantwortlich war, dass es dann später im Hessischen Landtag nochmal eine Anhörung gab, warum denn mit einmal die Situation eskaliert war und wo der Herr Boris Rhein behauptet hätte, die Polizisten hätten im Kugelhagel gestanden, war eine sehr martialische Vorführung in Kassel gewesen. Ja, mal sehen, also die GSG 9, weißt du, was GSG 9 heißt? Hat man früher gewitzelt? Genschers Schutzgruppe, denn die Entstehung der GSG 9 geht auf eine Initiative des ehemaligen Innenministers und dann später langjährigen Außenministers Hans-Dietrich Genscher zurück.
Wo du gerade über den 1. Mai gesprochen hast, da werden im Moment diese
Deswegen
Woche
deswegen habe ich's ja gesagt.
Die Verwarngelder in Briefform herausgeschickt, also die Aufforderung, Verwarngelder zu bezahlen. Und damit sind wir auch schon bei einem vielleicht ganz anderen Thema, das wir eben auch noch mit nachbereiten können, über das wir hier schon gesprochen haben und das einige Konsequenzen auch in Frankfurt und in Demonstrationen, die es in Frankfurt gibt, immer wieder gezogen hat. Denn die Demonstration M31 von letztes Jahr war das, ne?
Das war 2012.
Von 2012. Ja. Da gab es einen Kessel, wo 500 gewaltbereite, so sagte man, Menschen festgehalten worden sind über Stunden. Und dieser Kessel ist immer wieder zur Grundlage geworden, eben auch für andere Verbote von Demonstrationen, also für die Blockupy-Demonstrationen im letzten Jahr, also 2012, aber eben auch für den Kessel, der dann dieses Jahr bei der großen Blockupy-Demonstration dazu führte, dass die Menschen wenige hundert Meter nach dem Beginn der Demo eingekesselt worden sind und dort eben über viele, viele Stunden festgehalten worden sind. Darüber haben wir hier auch schon berichtet und darüber war ja auch in den Medien viel zu hören. Und dieser erste Kessel, also von der M31-Demo, der Grund für diese anderen Verbote, der diese anderen Verbote nach sich gezogen hat, dazu gibt es jetzt einen Richterspruch, denn dieser Kessel war rechtswidrig.
Ja, und es war also auch rechtswidrig, Leute über diese Länge der Zeit einzukesseln. Damals waren das 9 Stunden, die längsten. Und da hat das Verwaltungsgericht entschieden,
dass das
verfassungswidrig war, beziehungsweise nicht rechtens war.
Und auch die erkennungsdienstliche Behandlung der Menschen, die dort festgehalten wurden.
Zumal so da Zeit. Wohl auch kein Gefahr im Verzug eigentlich war. Und auch Bagatelldelikte ging, die Polizei da aufgegriffen hat und die eigentlich seine Kessel nicht rechtfertigen. Also auch da noch einmal der Nachtrag über die vergangenen Dinge. Wir behalten das weiter im Auge und kommen
warten
jetzt
weiter auf den
Herrn Botschafter. Ja, hier ist immer noch das ABS-Magazin, heute mit Etta, Andrea und Nils. Und die Andrea hat versucht, die Verbindung herzustellen. Es hat irgendwie nicht geklappt, aber das Thema ist wichtig genug, als dass dann die Andrea uns doch jetzt auch noch ein bisschen was erzählen möchte, warum wir mit dem Botschafter von Ecuador sprechen wollten. Vielleicht meldet er sich noch, vielleicht kriegen wir es doch noch hin, aber die Inhalte sind uns wichtig und deswegen erzähl du doch bitte mal, was um was es dabei geht bei dem Beitrag heute oder gehen sollte.
Genau, also jetzt könnten wir leider der Botschafter nicht erreichen, aber das Thema ist ganz wichtig, nämlich es geht um Umweltverschmutzung und den Versuch, Umweltverschmutzer auch zur Rechenschaft zu ziehen. Wie gesagt, es geht um diesen Rechtsstreit zwischen den transnationalen Erdölunternehmen Chevron und Ecuador. Also eine kurze Zusammenfassung zum Rechtsstreit. Zwischen 1964 und 1990 hatte Texaco, das in 2001 von Chevron übernommen wurde, im ecuadorianischen Amazonasgebiet Erdöl gefördert und die Natur und Menschen vor Ort vergiftet, weil dieses US-Ölunternehmen Rückstände von Ölbohrungen falsch entsorgt hat. Die Einwohner der Region, die unter den Namen Los Afectados Aktion genommen haben, haben ihn 1993 in einem Bundesbezirksgericht von New York, Texaco, angeklagt. Im Jahr 2002 gelang es Chevron dennoch eine Abweisung der ursprünglichen Klage, um in Ecuador verurteilt zu werden. Also ihr könnt schon an, also die Gründe dafür, also sie haben gemeint, ja, in Ecuador, da gibt es so fairen Gerichte, auf diesem Grund, genau, also würden wir dort lieber gerichtet werden. Dennoch im Februar 2011 wurde Chevron am Provinzgericht des ecuadorianischen Regenwaldsgebiet Lago Agrio zu einer Strafe von 8,6 Milliarden US-Dollar verurteilt, der höchsten verhängten Strafe jemals gegen einen Ölkonzern wegen Umweltschäden. Die Summe wurde dennoch später mehr als verdoppelt, weil Chevron sich nicht, wie in dem Urteil gefördert, entschuldigt hat. Und Chevron weigert sich aber immer noch, den Urteil anzuerkennen. Und deswegen, also wollten wir mit Jorge Jurado drüber reden, weil er vor Ort war, als das ganze Rechtsstreit stattgefunden hat. Eigentlich die Folgen von diesen Katastrophen sind in einem Film zu sehen. Das heißt Crude.
Wie heißt der Film bitte?
Crude auf Englisch, also Crudo auf Spanisch oder auf Deutsch. Wie kann man sagen? Also das, genau, also und ist ein Dokumentar, also sehr interessant eigentlich, und da wird also sehr gut geschildert, also wie eigentlich diesen Unternehmen in Lateinamerika gearbeitet haben, weil eigentlich gibt es sehr strenge Maßnahmen für Umweltschutz. Aber die werden natürlich nur in der USA oder in Ländern, wo das ein bisschen, wo die Sache ernster genommen wird, anerkannt. Dennoch in Ecuador nicht. Und das war der Fall. Und eigentlich gab es wirklich sehr viele Beweise dafür, dass Chevron das nicht gemacht hat. Also dass er die Umwelt einfach nicht geschützt hat. Und deswegen genau wird er verurteilt.
Kannst du noch mal sagen, was es da für Folgen für die Bevölkerung oder vielleicht auch für Tiere gab? Also wenn sie offenbar ihr diese Sachen nicht richtig entsorgt haben, gab es da, ja, sind Leute krank geworden? Ist sowas
ja,
bekannt?
Ja, klar. Mhm. Ja, also es gab auf jeden Fall sozusagen eine Krebsepidemie von den Leuten. Also Kinder, die einfach mit krasse Zerstörungen aufgewachsen sind. Sehr viele Menschen sind gestorben. Also die Schäden sind wirklich, wirklich krass. Ich habe hier also von einer Berichterstattung, also 13.000 Menschen sind gestorben im Amazonasgebiet. Und also der Regenwald, eigentlich das Ganze ist in einem Nationalpark stattgefunden. Deswegen, die Maßnahmen hätten eigentlich sehr streng sein sollen, aber das ging nicht. Mhm. Genau.
Also ähnlich wie das auch in Nigeria passiert, im Niger-Delta. Dort ist es so, dass die internationalen Ölfirmen, die dort vor Ort arbeiten, 50% der Anteile an den Staat überschrieben haben und der nigerianische Staat gut an den Ölgeschäften verdient, aber auf Kosten seiner Bürger. Und die Bürger werden an ihrer Gesundheit und an ihren Rechten auf Selbstbestimmung beschnitten und auch ins Gefängnis gesteckt und von Todesschwadronen auch verfolgt. Und das ist also das übliche Vorgehen der multinationalen Konzerne. Und Ecuador ist wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt der Staat, der so die Möglichkeiten hat, das auch durchzusetzen, die Sanktionen oder die Strafen, die verhängt wurden, wenn nicht andere Länder sie unterstützen. Das hattest du ja vorhin schon gesagt. Also wenn das zum Beispiel in den USA passieren würde oder hier in Europa, wären die Maßnahmen eher durchzusetzen wie in einem Land wie Ecuador, das einfach nicht dieses Gewicht international hat.
Das wäre jetzt auch meine Frage. Wie sieht es denn jetzt aus? Also werden diese Regeln da jetzt besser durchgesetzt, oder ist es eigentlich so, dass andere Firmen eben tatsächlich sich immer noch nicht wirklich daran halten und die Umwelt da so sehr beeinträchtigen, dass Menschen darunter leiden und die Natur eben auch?
Also ich würde sagen, nach diesem Fall, also nach dem Urteil in Ecuador, hat sich das schon verändert, vor allem die Einstellung von vielen Ländern gegenüber solchen Fällen, zum Beispiel in Brasilien. Da Brasilien würde schon so einen Schadenersatz verklagt gegen Chevron auch. Und deswegen, also Chevron, wegen diesem Urteil in Ecuador, hatten Angst bekommen, dass das als Präzedenzfall für weitere Urteile werden könnte. In Ecuador muss ich dennoch sagen, das ist ein bisschen komplizierter jetzt die Situation. Die meisten Projekten zum Beispiel, also heutzutage werden nicht so einfach an ausländischen Unternehmen gegeben, obwohl Petrobras, der brasilianische Erdölunternehmen, immer noch da arbeitet. Dennoch versucht Ecuador, dass auch Petroecuador da jetzt eine Rolle spielt. Ob die Umweltmaßnahmen beachtet werden, das ist auch so eine schwierige Sache, weil ich glaube, diesen ecuadorianischen Unternehmen ist noch nicht in der Lage, so viel auf einmal, einfach so viel Verantwortung aufzunehmen, weil es auch keine Entschuldigung ist natürlich, ne? Aber ja.
Ja, zumal ja auch das Geld bedeutet, und das Geld müsste ja eigentlich Chevron bezahlen, und wie du ja schon gesagt hast, Chevron weigert sich, also das.
Ja, Chevron weigert sich, obwohl es gab schon zum Beispiel, also weil es gibt auch so internationale Verträge zwischen Länder und Argentinien, wegen diesem Urteil in Ecuador hat sehr viel Vermögen von Chevron beschlagnahmt. Und genau, so auf diese Weise kann man schon ein bisschen Geld für die Afectados sammeln, sozusagen.
Ja gut, schade, dass das jetzt nicht geklappt hat, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, und vielleicht können wir das ja in der nächsten Zeit nochmal aufgreifen, denn du wirst im nächsten halben Jahr nicht hier in Frankfurt sein?
Nein, was nicht bedeutet, dass ich nicht präsent hier sein kann. Ich werde so in Kolumbien arbeiten, sozusagen ein Praktikum in einem Projekt mit indigenen Organisationen. Auf diesem Grund werde ich versuchen, vielleicht bei Skype-Konferenz ein paar Beiträge hier zu machen zu dem Thema, genau, indigene Gemeinden, indigene Organisation, Sozialbewegung in Lateinamerika.
Da freuen wir uns schon drauf. Ja, dann sagen wir jetzt erst einmal hier von dieser Stelle aus der Andrea. Du bist ja noch einen Moment da heute, aber offiziell erstmal alles Gute. Pass auf dich auf.
Ja, und vielen Dank, dass du jetzt hier für für den Botschafter eingesprungen bist und ja, deinen Job übernommen hast.
Das hast du sehr gut gemacht.
Wunderbar.
Obwohl die Kenntnisse, die er hat, ja, ich nicht.
Ja gut, aber wie das so ist, du hattest ja gesagt, er hat eigentlich versucht, sich Zeit freizuräumen, ist auf irgendeiner Besprechung, ja. Das hat wohl nicht geklappt. Das war wahrscheinlich keine Boshaftigkeit, sondern hat einfach nicht geklappt. Aber wir hatten das Thema trotzdem hier und haben jetzt noch circa 9 Minuten, die wir teilweise mit Musik füllen wollen. Und dann habe ich noch einen kurzen Beitrag zur Hessenwahl. Wir haben es geschafft. Ich wusste doch, heute kommt noch ein Sendeloch. Es hat sich sogar gereimt. Super. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer draußen, meine Devise, keine Sendung ohne Sendeloch. Und das haben wir also hiermit heute auch erfüllt und euch geboten. Worauf ich nochmal abheben wollte, jetzt und hier und heute, das ist die Hessenwahl. Aber in Anbetracht der Zeit, wir haben jetzt nur noch knapp 6 Minuten, bleibt nicht mehr viel. Ich war aber heute in der Stadt vor der Sendung noch unterwegs und habe mir ein Mikrofon mitgenommen, um ein Interview zu machen. Und dieses Interview, da habe ich einfach jemanden auf der Straße gefragt, wie denn so für ihn das ist mit Wahlwerbung, denn überall die Stadt ist gepflastert. Volker Bouvier hat sich verjüngt, ist mit jungen Menschen zu sehen, im Kaffeebecher in der Hand, cool, und einem Golfhemd, würde ich sagen, also rot-weiß gestreift. Und auf dem Bild sind sogar also junge Menschen versammelt um einen Kicker herum, und der Herr Bouvier steht ganz locker mit Becher da. Oder Jörg-Uwe Hahn tritt für Gerechtigkeit ein. Und ich habe gesehen, Jörg-Uwe hat einen neuen Haarschnitt, hat sich den Bart und die Haare stutzen lassen. Claudia habe ich heute auch gesehen. Claudia ist hier, wo bist du? Wahnsinnige, tolle Slogans. Und da habe ich mir gedacht, da muss man doch einfach mal unsere Mitbürger fragen, was die davon halten. Und da habe ich heute ein ganz tolles Statement bekommen von einem Frankfurter, der ganz offen geantwortet hat. Und das möchte ich euch jetzt einmal ganz kurz einspielen. Dauert nicht lang. Wahlwerbung, heiße Phase ist jetzt eingetreten hier in Frankfurt. Überall Wahlplakate. Wie ist das für Sie? Lassen Sie sich von Wahlplakaten beeinflussen?
Überhaupt nicht.
Finden Sie, dass Wahlplakate auf andere Menschen vielleicht einen Einfluss haben könnten?
Mit Sicherheit, wenn sie an Zebrastreifen angebracht sind, dass man die Kinder nicht mehr sieht oder quer an den Radweg reinhängen, haben die bestimmt einen Einfluss auf andere Menschen. 100%.
Ist Ihnen dieses Jahr irgendwas bei der Wahlwerbung aufgefallen, was Ihr Missfallen oder Ihre Belustigung ausgelöst hat auf den Plakaten?
Ich habe noch nicht so viele gesehen.
Ja, die sind jetzt in der ganzen Stadt gepflastert. Meinen Sie, es ist Geldverschwenderei?
Das weiß ich nicht. Die müssen ja gedruckt werden. Das weiß ich nicht, ob das Geldverschwenderei ist.
Also volkswirtschaftlich zumindest haben sie einen Effekt.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Dann werden sie auch handgemalt. Eine letzte Frage noch. Wenn Sie das sehen mit den Wahlwerbeplakaten, könnten Sie sich eine andere Form vorstellen, wo Sie sagen würden, das würde mich als Wähler eher ansprechen?
Ach du, ganz ehrlich, ich komme hier aus Frankfurt, hier ist überall Werbung. Hier ist die ganze Straße zugeklastert. So ein Wahlplakat stört mich jetzt nicht, fällt nicht weiter auf. Halt nur, wenn sie halt im Weg hängen. Das ist das Unangenehme daran.
Ich meine, so andere Formen von Wahlwerbung. Könnten Sie sich da was vorstellen?
Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn ich von denen nichts höre.
Gut. Okay, dann vielen Dank für das klare Statement. Bitte schön. Ja, das war eine Umfrage, die ich heute noch gestartet habe. Da habe ich noch ein paar andere Beiträge, aber den fand ich am interessantesten und am spritzigsten zum Thema Wahl und Wahlwerbung. Ich weiß nicht, was ihr für eine Meinung dazu habt. Der Monat ist noch lang bis zum September und wir werden das Thema Wahl mit Sicherheit noch aufgreifen. Ja, da war es wieder, das Jahr.
Dann bleibt uns nur noch, uns zu verabschieden aus dieser Sendung heute.
Ja, und Mental Maps anzukündigen von Virus Musikradio. Der Kollege steht auch schon in den Startlöchern. Für euch im Studio waren heute die Eta,
die Andrea
und der Nils.